ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Hier am Kunstkartenmikrofon begrüßt Sie heute live Tennemann. Und ja, ich habe einen Künstler bei mir, Thomas Rühmann. Sie kennen ihn aus in aller Freundschaft, aber er macht sehr, sehr viel mehr. Und wenn Sie das noch nicht wussten, Sie werden erstaunt sein nach dieser Stunde, was wir alles zu erzählen haben. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ich freue mich auch.
Bei mir zu Gast ist Thomas Rühmann, einem Millionenpublikum bekannt als Dr. Heilmann aus der ARD-Serie In aller Freundschaft. Schauspieler, sehr bekannter Schauspieler, obwohl, lieber Thomas Rühmann, es hätte ja auch anders kommen können, denn zunächst einmal studierten Sie in Leipzig Journalistik. Dann sind Sie anders abgebogen. Plötzlich wurde aus dem Journalisten, der er fast war, ein Schauspieler.
Ein Freund nahm mich mit zur örtlichen Studentenbühne und das war das Poetische Theater Louis Firnberg. Und die probierten gerade von Volker Braun Guevara oder Der Sonnenstaat. Also ein äußerst brisantes, hochbrisantes Stück über Guevara, der ja in der DDR nicht sonderlich gemocht wurde, weil er einfach auch einen anderen Sozialismus wollte. Aber an einem Amateurtheater durfte dieses Stück gespielt werden. Keiner wusste, warum. So, und dann kriegte ich meine erste Kleinstrolle und wurde Guerillero in Ches Truppe. Und wir haben das dreimal gespielt. Zur Premiere kam Heiner Müller, Volker Braun, mit dem ich seitdem haben wir eine Freundschaft zueinander. Und nach drei Aufführungen wurde es dann verboten und durfte dann erst sehr viel später, ein paar Jahre später, vom Berufstheater gespielt werden. So, das war der Einstieg überhaupt ins Theater.
So, und dann ging es aber Stück für Stück. Ich glaube, mich noch zu erinnern, dass eigentlich der große Herr Mühe also das eigentlich spielen sollte, nicht? Ist das richtig?
Ob er nun diese Kleinstrolle spielen sollte, das weiß ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der hätte bestimmt gerne Che Guevara gespielt. Aber die Schauspielschule in Leipzig, die wollten nicht, dass man nebenbei noch was spielt. Und deshalb kriegte er von der Schule nicht frei. Und deshalb war irgendwie diese Rolle vakant und ich hab's genutzt und dann spielte ich immer größere Rollen. Und dann gab's irgendwann mal Aussagen nach einer Verhaftung aufgrund des Gesetzes gegen Unsittlichkeit von Ethel Fugard. Es war ein südafrikanischer Autor, Anti-Apartheid-Autor. Und der wurde damals viel gespielt und das war ein so intensives Spielen. Das Erlebnis des Spielens war so, dass ich dann dachte, auch meine damalige Frau fragte mich, willst du das als Beruf machen? Und die Frage ist ja, ob man selber drauf gekommen wäre oder ob es solcher Weichenstellungen bedarf, einer Frage. Hätte ich den Mut gehabt? Ich weiß es nicht. So, und dann habe ich mich beworben und dann ging es und dann habe ich die Prüfung bestanden, war auch so arrogant, dass ich dachte, die bestehst du. Und dann ging das los. Und dann war natürlich diese Hochschule Ernst Busch in Berlin-Schöneweide. Ich wohnte eigentlich um die Ecke in Johannisthal, konnte zu Fuß früh um 7 zum Bewegungstraining gehen und musste mein Bein da auf die Ballettstange hochhieven und unsere damalige herrliche und sehr ehrwürdige Hilde Buchwald, die kam dann immer zu mir und sagte, Thomas, das geht noch weiter runter mit dem Rücken. Das war wirklich hart, aber es war ein Laboratorium des Glücks und der Arbeit und des Gemeinschaftssinns. Wir waren so ein sehr engagiertes Studienjahr und haben dann, ich glaube, im zweiten Studienjahr sind wir mit einem Theaterwagen von Mühlhausen nach Eisenach gezogen und haben auf den Dorfangern, das nannten wir Schlampampe, so ein Harlekin-Stück gespielt. Und da begann das Erlebnis der Selbstbestimmtheit, die Sachen selber in die Hand nehmen, selber erfinden, selber inszenieren, selber mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten. Das war damals eigentlich der Startpunkt. Und daraus sind, ich sage jetzt mal, 30 Jahre später wurde daraus das Theater am Rand.
Wir gucken noch mal ein bisschen zurück, also Schauspielschule. Mhm. Auch da gibt es vielleicht sogar eine ganz kleine Gemeinsamkeit, das Schattroff-Stück seinerzeit. Wir haben, das muss ich den Hörern erklären, vorher schon ein bisschen geschnattert. Da habe ich Sie schon gesehen, wahrscheinlich ohne Sie zu sehen. Denn ihr wart ja Studenten der Schauspielschule, habt also, darf ich Komparserie sagen, also so ein bisschen, ihr habt die kleinen, ganz kleinen Rollen gemacht. Und der Schroth damals, der inszeniert hat, also das war dann ja später in Schweden. Das war dann aber schon so, das war noch in der Schauspielschule und dann irgendwann stand das Gorki. Mhm. Der Große, war das so das erste Engagement in Berlin, das Gorki-Theater?
Das war das erste Engagement und das Stück hieß Blaue Pferde auf rotem Gras. und erzählte irgendwie einen Tag aus dem Leben Lenins. Und wir waren die Komsomolzen, die das Theater stürmten und die Jugendlichen von heute. Und ich hielt die Rede zur freien Liebe. Liebe Genossinnen und Genossen, die Frage der Liebe und die eng mit ihr verbundene Frage der Liebesbeziehung bewegt die gesamte Jugend unserer Republik. Das war praktisch der erste Satz, den kann ich noch. Und das war auch die Begegnung mit Christoph Schroth, mit einem tollen, tollen Theatermann, der leider schon verstorben ist. Und dann wollten wir als Gruppe nach Schwerin. Und wir hätten das Schweriner Theater zu 7, zu 8, zu 9. Mit unseren Studenten hätten wir praktisch dort auch nochmal was eingebracht, wovon wir wirklich geträumt haben. Und in der Nacht des Intendantenvorspiels brach diese Konstruktion zusammen, weil die Ensemblevertretung des Ensembles von Schwerin, vom Mecklenburgischen Staatstheater, sagte, Christoph, wenn du den nimmst, den haben wir schon im Ensemble. Wenn du Rühmann nimmst, den haben wir auch schon im Ensemble. Wenn du Nicole nimmst, die gibt's auch schon bei uns. Und dann hat Christoph Schroth sich offenbar von seinen Ensemble-Vertretern beeinflussen lassen und hat dann, ich glaube, es sind dann zwei von uns sind noch hingegangen. Der eine wollte eigentlich gar nicht. So. Und dann kriegte ich aber das Angebot vom Gorki-Theater. Die wollten mich unbedingt haben. Und dann
halten wir nochmal fest. Das heißt, um Haaresbreite, das ist ja jetzt eine Geschichte hinter der Geschichte, ja. Wer der berühmte Schauspieler Rühmann, Thomas Rühmann, also in Schwerin gelandet. Das musst du erstmal.
Also ich bin auch dann später in Schwerin gelandet, weil.
Aber gleich jetzt in der
Absolventen. Aber gleich, genau. Als Absolvent wäre ich nach Schwerin gegangen. Aber 3 Jahre später, ich war am Gorki-Theater nicht sonderlich glücklich als junger Schauspieler. Ich konnte mich nicht richtig freispielen. Und Christoph Schroth wollte mich holen und hat mich geholt. Und dann war ich, glaube ich, 2,5 Spielzeiten in Schwerin. Und das hat mir sehr gut getan, das weiß ich noch.
Das waren die schauspielerischen Anfänge von Thomas Rühmann. Wie es weiterging und warum mit einem Casting alles ganz anders wurde, das hören Sie gleich hier bei uns im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV.
It's a beautiful day, it's a beautiful morning. I'm coming home, it's a beautiful day, memories are calling. I'm coming home, after the fall, there comes a time to rest your senses. And after all, I decided that I won't be on my own. So I'm driving and the streets are as white as they can be. There's a light in everything I see. I'm coming home. It's a beautiful day, it's a beautiful morning. I'm coming home, it's a beautiful day. Memories are calling. I'm coming home. I walk along and that perfect smell seems so familiar, like I've never been gone. And I feel the warm embrace of everyone. I was missing, now I'm here, and I'm listening to the voice that is leading me the last steps down the road. I'm coming home. It's a beautiful day, it's a beautiful morning.
zu Gast ist der Schauspieler Thomas Rühmann, einer der bekanntesten Fernsehärzte der Nation. Ich sage nur in aller Freundschaft. Zu Wendezeiten, Thomas, da waren Sie an der Berliner Maxim-Gorki-Bühne, am Maxim-Gorki-Theater engagiert, im festen Engagement. Wie war das damals?
Also es war so, es war 89, wir waren Gott sei Dank, der Großteil des Ensembles war auf der richtigen Seite der Barrikade. Ich erinnere mich noch, dass wir von der Gewerkschaftsversammlung zur ersten illegalen Demonstration vor dem Roten Rathaus gezogen sind und standen dann alle unschlüssig rum, da waren ein paar tausend Leute. Und auf einmal rief ein junges Mädchen, die war vielleicht 17, und rief ganz laut, wollen wir jetzt hier einfach nur warten? Los, lasst uns mal losgehen! Und dann setzte sich dieser Trupp in Bewegung und ich war viele, viele Jahre später, das fällt mir jetzt ein, in Tansania und habe eine riesige Gnu-Herde gesehen. Und diese Gnu-Herde wurde von einer Antilope angeführt. Und die Antilope ging nach rechts und die gesamte Gnu-Herde ging auch nach rechts. Wenn die Antilope stehen blieb, blieben auch die Tausenden stehen. Also das war daran, als ich das erlebt habe, habe ich daran gedacht, das weiß ich noch, an dieses junge Mädchen. Wer weiß, wer es ist, was aus ihr geworden ist. Und das Gorki-Theater hatte die Übergangsgesellschaft von Volker Braun inszeniert. Das hatte Thomas Langhoff gemacht. Und ich war, weiß ich noch, ich war leider nicht besetzt, aber ich war richtig stolz, dass dieses Stück, was eigentlich den Herbst 89 vorbereitet hat, das war der Stoff Drei Schwestern von Tschechow umgesetzt in ein Sommerhaus eines DDR-Kombinatsdirektors. Und am Ende rollten die Panzerketten und das Haus brannte. Also das war der Platz des himmlischen Friedens. Das hatte Volker Braun dort eingeschrieben. Und so war auch dieses Stück in dieser Provokation. Deshalb war ich sehr froh, an diesem Theater zu sein. Und dann war Wende. Dann kriegten wir alle so ein bisschen mehr Geld. Und wir waren auch alle noch im Vertrag und haben ein paar neue Stücke gemacht. Tod eines Handlungsreisenden, was irgendwie in die neue Gesellschaft passte. Und begannen miteinander alt zu werden. Und dann kam der erste Westintendant, Bernd Wilms. Und der hat das gemacht, was heutzutage auch damals immer gemacht wird. Wenn ein neuer Intendant kommt, entlässt er die Hälfte des Ensembles, zumindest die, die er arbeitsrechtlich loswerden kann, und bringt seine Leute mit. Das kann ich auch verstehen, dass man das will. Nur es wurde gesagt, wir erhalten euch als Ensemble. Und das war ein bisschen komisch. Und dann, ich weiß noch, dass ich mich hingesetzt habe und habe überlegt, was machst du jetzt? Gehst du jetzt in ein anderes Stadttheater? Nee, ich will versuchen, in dieses Fernsehen reinzukommen. Und dann, das war ein harter Prozess. Ich bin dann durch die gesamte Bundesrepublik gefahren und habe mich vorgestellt in den Besetzungsbüros, in den Filmfirmen. Und das Lustige war, die, mit denen ich ganz tolle Gespräche hatte, die sich interessiert haben für mich, für meine Geschichte, für das, was ich bisher gemacht habe. Die haben mich nie besetzt. Aber die, wo ich hätte rausgehen können und mich übergeben können, weil es hat einen interessiert, dass man da gekommen ist, die haben mich als erstes besetzt. Und da habe ich praktisch begriffen, dass dieses Film- und Fernsehwesen auch eine große Eigenheit hat. Und dann begann für mich ein neuer Weg und der war gut. Der war gut. Das war schwer, also mal ein Drehtag, mal da ein Drehtag. Aber es begann zu wachsen und irgendwann 97, 98 begann praktisch die Auswahl für In aller Freundschaft. Und da war ich offenbar mit relativ früh in so einem Karton, wo man genommen wurde, zusammen mit meiner späteren Ehefrau von Roland Heilmann, Hendrike Fitz, also Pia. Wir beide standen wohl ziemlich zeitig fest als Paarung, die so durchgegangen ist. Und dann begann natürlich eine sehr, sehr intensive Zeit.
Wenn ich sage, dass ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren auch mit Künstlern geredet habe, auch die aus der DDR zum Beispiel kommen, und ich habe immer wieder gehört, wir hatten eine Utopie. Vielleicht war sie nicht umsetzbar, vielleicht war sie nicht so umsetzbar, ich weiß es nicht, aber wir hatten eine Utopie. Wir haben sich selbst erlebt als junger Mensch, der in der DDR gelernt, gearbeitet, aufgewachsen ist, der die Wende natürlich mitgemacht hat, danach jetzt der erfolgreiche Serienschauspieler, ohne despektierlich einfach. Hatten wir einen Traum, der sich nicht umsetzen ließ?
Naja, ich sag mal so, als man dann auf 89 zusteuerte und man diese Stagnation dieser Gesellschaft, diese Geschlossenheit dieser Gesellschaft, die so am eigenen Leibe gespürt hat, so geht's nicht weiter, Mann. Wir müssen was machen. Und wir können aber auch nicht alle weggehen. Das habe ich ganz oft gedacht. Wenn jetzt alle weggehen, was bleibt denn hier noch übrig? Und da war, ich meine, das ist eine große Illusion und das bleibt auch eine Illusion. Aber diese Idee, ob man diese komische DDR doch noch in etwas verwandeln kann, wo man vielleicht einen Sozialismus machen kann, den es in den Ansätzen 68 in Tschechien vielleicht gegeben hat. Und dann natürlich gespeist durch Gorbatschow natürlich, ja, durch die Öffnung dieser Gesellschaft. Das war die große Utopie. Und ich habe damals, weiß ich noch, von Peter Weiß, der Ästhetik des Widerstands, habe ich mir reingesogen, saß in meinem Schweriner Theaterzimmer und habe diesen Roman auch abgeschrieben, weil das war Goldstaub, da gab es eine winzige Auflage nur. Und das hat mich auf die richtige Seite der Barrikade gebracht. Das war einfach der Versuch, den Sozialismus nochmal anders zu sehen, als das der normale, der antlitzlose Staatssozialismus konnte.
Sie haben den Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV, zu Gast heute bei uns Thomas Rühmann. Sie kennen ihn alle und er hat ein Theater aufgebaut. Das Theater am Rand, worum es da geht und warum das viel mit Neil Young zu tun hat, das werden wir auch gleich noch klären. Und da sind wir bei einem Musikwunsch. Den könnten wir jetzt spielen. Den hat er auch mit ganz anderen Texten, aber der Reihe nach. Neil Young, wäre das ein Vorschlag?
Neil Young wäre toll und vielleicht Razor Love. Ich glaube, das heißt übersetzt Rasierklingenliebe. Und ist ein Song, den wir auch in dem Projekt, das wir auch im Theater am Rand spielen, Jung und Young. Das ist ein Neil Young Gundermann-Projekt, wo ich praktisch Gundermanns Texte auf Neil Youngs Musik lege und Gundermann kann sich nicht mehr wehren, Neil Young wird es nie erfahren. Und Razor Love ist aber ein, das singen wir auch übrigens im Original, allerdings anders musikalisch besetzt. Took you down the track.
you is the kind of love that cuts clean through. All I got for you is a razor love that cuts clean through. Something I can't find. Imagination is my best friend. Gotta look out for the greedy hand. Greedy hand. Make a living like a rolling stone. On the road there's no place like home. Silhouettes on the
Sie hören den Kunstgarten hier auf NDR1 Radio MV. Zu Gast ist, ja, ich weiß nicht, wie ich ihn am besten beschreibe. Eigentlich ist er der Serienstar in der erfolgreichsten, kann man sagen, erfolgreichsten Krankenhausserie, Thomas Rühmann? Kann man so sagen, nicht?
Ich glaube, eine Serie, die schon 27 Jahre auf dem Buckel hat und wo immer noch, also früher haben 7 Millionen geguckt, jetzt gucken zwischen 4 und 5 Millionen, auch aufgrund der veränderten Fernsehlandschaft, ist das wirklich eine Menge.
Das heißt, Sie könnten zum Beispiel in Ihrer Wahlheimat Leipzig, darf ich so sagen, nicht über die Straße gehen, ohne dass doch mal Dr. Heilmann gerufen wird, oder?
Ja, das machen die Leute und die meisten freuen sich ja. Und was ganz gut ist, ich strahle nicht aus, dass man mir auf die Schulter hauen kann. So, ich grüße sehr freundlich und habe auch entschieden, auf Menschenmengen geradezu zuzugehen und nicht die Straßenseite zu wechseln, weil ich spaziere einfach gerne durch Leipzig. Ich bin gerne so ein Citygänger, so, und da lasse ich mir dieses Vergnügen natürlich nicht nehmen.
Hat es damals ein Zögern gegeben, als es um die Unterschrift ging, jetzt also Serien-Schauspieler zu werden beim Mitteldeutschen Rundfunk, als das begann?
Nee. Das war auch eine berufliche Situation, wo meistens ist es ja oft so, wo man denkt, Mensch, jetzt geht's nicht weiter. Ich hatte 3 Jahre Freischaffendheit hinter mir und das ging ganz gut. Und dann gibt's aber Durststrecken. Und ich hatte eine Familie mit 2 Kindern, die zur Schule gingen und ich musste einfach Geld verdienen. So. Und dann kam der Vorschlag, In aller Freundschaft zu spielen, just in einer Zeit, wo ich dachte, musst du wieder ins Theater gehen. Und es war einfach ein Geschenk. So, und ich habe da gern zugesagt und bin nach wie vor gern dabei.
Das knüpft ja ein bisschen an. In der Zeit, ein bisschen früher, wenn ich das richtig rekapituliere, entstand das Theater am Rand. Diese verrückte Idee, irgendwie in einem Zimmer begann das alles. Also wirklich fast die eigenen Stühle hingeschoben.
Naja, wir hatten Mitte der 90er Jahre, hatten wir von Stenner Dolny, der Tobias Morgenstern und ich, der Akkordeonist, hatten wir von Stenner Dolny die Entdeckung der Langsamkeit gemacht für eine Dresdner Literaturreihe. Und das haben wir ein paar Mal gespielt, gar nicht oft. Und ich weiß noch, in der Brigitte gab es eine Annonce, der neue Roman von Annie Proulx, Das grüne Akkordeon. Und dann dachte ich, Mensch, ein Roman über ein Akkordeon? Das wäre doch was für einen Schauspieler, einen Akkordeonisten, ohne zu wissen, was das ist. Und dann habe ich praktisch dieses Buch mir einverleibt und bin erbebt über die literarische Qualität von Annie Proulx, wie die schreibt. Es erzählt die Geschichte eines Jahrhunderts über den Umgang der verschiedenen Einwanderer-Nationalitäten in den USA, die dieses Akkordeon spielen. Und am Schluss ist das Akkordeon eigentlich kaputt und in der Luft flattern 1000-Dollar-Scheine. Und erst nachdem ich das Buch fertig hatte und gefragt habe, sag mal, 1000 Dollar, sagte jemand, 1000-Dollar-Scheine gibt's gar nicht. Das heißt, es ist so viel schwarzer Humor in diesem Roman und so viel Poesie und so viel Musik drin, dass wir daraus praktisch die Gründungsinszenierung dieses Theaters gemacht haben. Und ich habe die Fassung hergestellt, dann waren 660 Seiten waren es. Ich musste diese auf 40 Seiten bringen. Es war eine Arbeit von 1,5 Jahren und dann haben wir einfach losgelegt. Es war ein künstlerischer Impuls. Es war nicht die Absicht, ein Theater zu gründen, sondern es ist uns unter der Hand passiert, weil wir dieses Stück spielen wollten und haben einfach nicht wieder aufgehört.
Warum gerade in der Uckermark? War das mal eben frei? Gab es da einen Bekannten, der einen Bauernhof hatte? Ich habe keine Vorstellung. Oder war es besonders günstig, um von, nee, Berlin war ja dann, ja doch, war ja noch, ne?
Ich war noch in Berlin, ja. Genau. Die Uckermark ist etwas nördlicher vom Oderburg. In dem Dorf Zollbrücke mit seinen 19 Einwohnern hatte Tobias Morgenstern so ein altes Fachwerkhaus, wo er draußen mit seiner Band Lade Passage probiert hat. Und in diesem Häuschen haben wir gesagt, hier, komm, wir probieren das hier. So, und dann weiß ich noch, wir hatten noch kein Telefon. Und dann hatten wir einen Freund in der Schweiz, in Baden bei Zürich. Und der sagte, pass auf, dann die Zuschauer sollen mich anrufen und ich reserviere dann für euch.
Stopp nochmal. Die ersten Kartenreservierungen über die Schweiz.
Die Schweiz, genau. Und in der Märkischen Oder-Zeitung stand ein kleiner Artikel darüber. Schweizer Agentur vermarktet Oderbruch. Und so begann so diese kleinen Geheimnisse und Rätselhaftigkeiten so eines kleinen Theaters. Und es kamen zuerst 12 Leute. 32 gingen rein. Dann kamen schon ein bisschen mehr. Einmal im Februar kam eine Zuschauerin. Und wir standen draußen und haben geguckt, ob ein Scheinwerfer am Horizont erscheint. Und einer erschien, wir waren im Kostüm, die junge Frau stieg aus, guckte in den leeren Zuschauerraum uns wieder an und ich sagte, wir würden jetzt für sie spielen. Und sie ist gegangen, sie hat sich das nicht getraut. Das war einfach, es war dunkel, Februar, 2 fremde Männer in der Walachei. Also ich hoffe, dass sie später dann nochmal gekommen ist. Also das gehört irgendwie zu den so besonderen Seiten, dass man dann, man gibt nicht auf, man macht einfach weiter, weil der künstlerische Impuls so stark war, weil das so ein starkes Stück ist, was über einen poetischen Umweg versucht zu erklären, in was für einer Welt wir leben. So, ja.
Also das Theater am Rand, hat das auch ein bisschen was, mir fällt fast Volker Braun ein, aber hat das auch ein bisschen was für diese besondere Situation, ein Theater, das immer auch ein bisschen doppel- und zweideutig Dinge macht, die man so woanders nicht sehen kann. Das haben mir also Leute bestätigt, die sich bestimmt gut auskennen in der Szene. Da siehst du Sachen, Tennemann, die du woanders so eigentlich nicht siehst. War das der Ansatz?
Also der Ansatz ist ganz einfach, weil wenn man auf Zollbrücke zufährt von Prötzl, sieht man hinten so eine dunkle, eine Hügelhöhe. Und das ist schon jenseits der Oder. Das ist schon Polen. Und man hat das Gefühl, dahinter geht, klappt man um. Da ist die Welt zu Ende, wenn die Welt eine Scheibe wäre. Das heißt, es liegt wirklich am Rand. Die Oder ist 200 Meter entfernt. Da gibt's den Grenzpfahl Deutschland. Auf der anderen Flussseite den Grenzpfahl Polen. Dass das so ist, was Sie sagen, dass man was sieht, was man sonst nicht sieht, ist natürlich unsere Eigenart. Das ist auch erstmal nicht eine Absicht, dass wir anders sein wollen als andere. Wir haben uns auch nie ins Verhältnis gesetzt zu den normalen Stadttheatern. Wir haben einfach das gemacht, was uns unter den Nägeln brennt. So, und ich weiß, dass ein Journalist kam und der sagte, man kann hier zwischen den Zeilen lesen. Und das muss damit zusammenhängen, dass wenn man Wörter mit Musik zusammenbringt, die Musik lädt praktisch die Literatur in so einer Weise auf, dass die Musik und die Wörter, mehr braucht man nicht.
Da werden wir gleich mal genauer hinschauen. Wir haben den Schauspieler, wir haben den Autor, den Dramaturgen und werden dann gleich noch den Sänger, den Musiker Thomas Rühmann ein bisschen näher kennenlernen. Musik ist ein Stichwort, Thomas. Ein langjähriger Weggefährte, auch im Theater am Rand, ist der international viel beachtete und erfolgreiche Liedermacher Hans-Eckard Wenzel, der auch in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Und von ihm haben wir jetzt den Titel Die Gitarre auf dem Rücken. Hier im Kunstgarten von NDR1 Radio MV.
dem Rücken durch den Dreck die Wege lang. Häuser, Hütten, Mauern, Brücken weiterziehen von Anfang an. Sing ein Lied, um dich zu stärken, wirf den Blick und such dein Glück. Muss mir meine Wege merken, denn sonst find ich nicht zurück. Muss mir meine Wege merken, denn sonst find ich nicht zurück. Alte Tüten, leere Flaschen, überall nur Dreck. Tausend Zettel in den Taschen, all die Träume im Gepäck. Drogendealer, Diebe, Huren, Wahlplakate abgestellt. Folge unbekannten Spuren durch den Unrat dieser Welt. Folge unbekannten Spuren durch den Unrat dieser Welt. Weiter treib ich mein Gesang. Wie ein Posten seine Runden drehen muss sein Leben lang. Durstig, hungrig, ich beharre drauf, es hat alles keinen Zweck. Dennoch schlepp ich die Gitarre auf dem Rücken durch den Dreck. Dennoch schlepp ich die Gitarre auf dem Rücken durch den Dreck.
Gast ist Thomas Rühmann, Schauspieler seit 20 Jahren, über 20 Jahren ganz genau gesagt, der Dr. Heilmann in der Erfolgsserie In aller Freundschaft. Er ist aber auch Theaterchef, Autor, Regisseur und Musiker. Obwohl Thomas das mit dem Gitarrenspiel am Anfang, das hat sich doch sehr beschwerlich gestaltet.
Tja, ich saß in meinem kleinen Kinderschlauchzimmer in Magdeburg in der großen Wohnung mit 5 Schwestern, einem Bruder. Und eine Schwester hatte einen richtigen Gitarrenlehrer und das ältere Geschwister hat es dem Jüngeren immer weitergegeben. Und da saß ich und habe A-Dur, D-Dur, G-Dur und habe versucht, Helpless von Neil Young zu üben. Und habe eigentlich in meiner Erinnerung stundenlang gesessen, aber war zu faul, einen wirklichen Gitarrenlehrer zu nehmen. Das heißt, das Singen und das Musizieren hat mir irgendwie das Leben beigebracht. Und ich spiele mit 2 ganz großartigen Musikern, Renko Dürks und Clemens Pötsch, haben wir einen Abend im Theater am Rand, als Tom Waits bei Chuck Berry auf dem Sofa lag. Und die sagen, du kannst ja wirklich nur die Basics. Und dabei grinsen sie und sagen, aber wir musizieren mit dir unheimlich gerne, weil du dich so reinhaust und du lebst diese Songs so. Und daran halte ich mich fest, dass ich keinen Gitarrenlehrer habe oder hatte. Finde ich inzwischen nicht mehr so schlimm.
So, aber nun selbst unterwegs mit wirklich, wie ich finde, erstmal schon sehr klangvollen Namen, die richtigen, die falschen Lieder. Ich will jetzt auch nichts durcheinander kriegen, denn die eine Idee ist ja auch eine sehr schöne, zu sagen, du pass mal auf, wir nehmen Neil Young und hauen da mal Texte von Wenzel zum Beispiel drauf.
Ich singe einfach nicht so gerne Englisch und ich finde, wenn man ein Lied hört in der eigenen Sprache, dann rückt einem das auf die Pelle. Also dann dringt es in mich ein. Während wenn ich es nur Englisch höre, ich verstehe auch, man versteht auch bei Neil Young nicht jedes Wort, das ist einfach nicht zu schaffen, dann berührt einen die Melodie, das Arrangement, vielleicht auch ein Wort, vielleicht auch eine Aussage, aber es bleibt ein bisschen draußen. So, und für mich ist es, war es einfach eine tolle Entdeckung, und das hängt wahrscheinlich mit musikalischen Gesetzmäßigkeiten zusammen, dass man wahrscheinlich auf jedweder Art englischer oder auch anderer Musik deutsche Texte drauflegen kann. So, und wir haben ja das Projekt Sugarman, das bittersüße Märchen des Sisto Rodriguez, was eine unglaubliche Musikergeschichte erzählt von Sisto Rodriguez, der leider im August vorigen Jahres verstorben ist, immerhin mit 82 Jahren. Und das war ein Typ, der hat eine Platte gemacht, Ende 60er, Anfang 70er in Amerika, wollte keiner hören. Und dann ist diese Platte nach Südafrika gekommen und dann war der berühmter als Elvis dort. Er wusste es nicht und erst 20 Jahre später hat ihn jemand aus Südafrika dort nach Kapstadt geholt und er hat dort ein Konzert gegeben. Und es gibt den Dokumentarfilm Searching for Sugarman, der 2013 den Oscar bekommen von einem schwedischen Filmemacher. Und seitdem konnte dann Sisto Rodriguez in der ganzen Welt spielen. Und wir legen auf seine Musik, wir singen auch zwei Originale, auch seinen berühmtesten Song Sugarman, ein Drogensong, der gehört zu den 100 besten Drogensongs aller Zeiten. So, und aber wir versehen sie mit Wenzel, mit Christoph Hein, mit Wolf Biermann, mit Gerolf Panach, mit Peter Hax. Und damit ist auf einmal die Geschichte von Rodriguez bei uns. Und das ist für mich immer das Interessanteste, dass man es zu sich holt und dann beginnen kann, anders noch nachzusinnen als in der Originalsprache.
Ich glaube, die Stuttgarter Zeitung hat mal unter anderem geschrieben, ich habe es aber auch in anderen Blättern gelesen, wenn man den Thomas Rühmann aus dem Fernsehen kennt, wenn man ihn auch erlebt, ist er eher jemand, ein fast schon stiller, ein ruhiger, ein und dann, wenn er Musik macht, dann geht es ihm, dann ist er nicht nur ein Rocker, dann erzählt er noch ganz andere Geschichten. Was macht die Musik mit dem Schauspieler, mit dem Menschen, mit Thomas Rühmann?
Wahrscheinlich kann man über Musik noch was anderes mitteilen und man weiß aber nicht genau was. Und das ist aber vielleicht das Geheimnis. Und wenn man auch gern rockige Musik mag und die auch selber gerne spielt, dann gerät man einfach in Bewegung. Auch auf der Bühne und auch im Kopf und im Herzen. Und ich habe so tolle Musiker um mich herum. Die machen die Kunst. Ich mache die Basics und singe und die singen mit und daraus wird eben was auf der Bühne und in den ersten 10 Minuten sind ja viele Leute, die in aller Freundschaft gucken, drin, sind die bestimmt irritiert. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das sonderbar ist, wenn man diesen Typen, den man eigentlich wahrscheinlich für seine Ruhe schätzt, wenn der da auf einmal loslegt auf der Bühne so. Und nach 10 Minuten beginnt das Eis zu brechen und dann wissen sie, der da auf der Bühne, das hat nichts zu tun mit der Rolle im Fernsehen. Nichts so. Und dann beginnt eigentlich der entspannte Teil des Abends. Und meistens ist es so, dass sie am Schluss stehen. Das ist so.
Gab es schon mal Überlegungen, vielleicht in die Rolle das so ein bisschen mit einzubauen? Dass der Doktor dann plötzlich im Fernsehen doch mal die Gitarre vom Behandlungszimmer von der Wand nimmt?
Es gab vor vielen, vielen Jahren, als Henrike Fitz, die Pia spielte, noch gelebt hat, hatten die beiden so eine Ehekrise und haben sich dann in einem Hotel getroffen und sie waren unbekannt. Also sie kannten sich nicht. Also das war der Plot. Und beginnen sich anzunähern und am Schluss hat er sich seine Konzertgitarre genommen und singt ihm so ein ganz schönes, feines Liebesvolkslied. So, und das wurde rausgeschnitten, weil sie wollten nicht, es war befremdlich, also für die entscheidenden Leute befremdlich, dass so eine Rolle wie der Heilmann, wo es noch nie um Musik ging, auf einmal seine Gitarre rausholt und dann singt. Das war, ich fand es interessant, aber sagen wir mal so, diese Rolle jetzt mit so einer musikalischen Seite zu versehen, es ist eher interessant. Das eine ist das eine und das andere ist das andere.
Sie hören den Kunstkarten hier bei uns auf NDR1 Radio MV. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Wir haben grünen Tee auf dem Tisch. Das tut richtig gut. Selbst vom Künstler gebrüht, das muss man auch noch sagen. Darf ich das sagen? Sie sind Teetrinker, ne? Ist richtig, ja?
Ja, das ist richtig. Aber ich habe vor 2 Jahren meiner Frau einen Kaffeevollautomaten geschenkt, weil wir eigentlich komplette Teetrinker sind. Und jetzt ist es so, dass wir einmal am Tag trinken wir einen Kaffee. Und das ist so ein hoher Genuss, weil man es nämlich nicht benutzt, um sich immer wach zu halten, sondern einfach aus Genuss trinkt. Das heißt, ich bin hauptsächlich Teetrinker und einmal am Tag einen tollen Kaffee.
So, nun wissen wir auch das und wir schenken uns noch ein wenig von dem Tee ein und haben dann in dieser Runde ja vom Musiker und Sänger Thomas Rühmann sehr viel geredet, viel erfahren. Und von Thomas Rühmann haben wir jetzt einen Titel aufliegen, den Song und soweit von der CD Falsche Lieder, richtige Lieder. Und dann in der nächsten Runde, da erfahren wir auch noch, warum Thomas Rühmann fast jeden Tag seinen besten Freund anruft. Das habe ich auch noch nicht gehört, aber das klären wir in der nächsten Runde hier im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV.
Zählt verronnen im Rausch vom Paradies erzeugt. Die Häuser drängen sich benommen im Schatten, den der Fels beugt. Ich fasse dich, ich schau dir in die Karten. Du weißt es, du entkommst mir nicht. Mich bald nicht mehr verraten, ich spüre, rieche, atme dich. Und so weit, wie mein Atem reicht. Ich hab dir längst verziehen, ich wittre dich, ich hab dich fast. Du brauchst nun nicht mehr vor mir fliehen, ich spüre dich, dein Herzblut rast. Wir stehen dort, das Wasser leuchtet, der Wind dreht von Bellagio her. Das Licht verharrt, die Welle feuchtet, idyllisch sind die Köpfe leer. Und so weit, wie mein Atem reicht. Und so weit, wie mein Atem reicht. Und so weit, wie mein Atem reicht.
Sie hören den Kunstgarten hier auf NDR 1 Radio MV an diesem Pfingstmontag und zu Gast war fast schon, kann man jetzt sagen, war also Thomas Rühmann, noch ist er es, Thomas, Schauspieler, Serienstar, Theaterchef, Theater am Rand, das ist das kleine Haus, wo Sie der Chef sind, Musiker und auch noch gerade junge 70 geworden. Ist das einfach nur eine Zahl, dieses Alter, oder ist das irgendwie auch so ein bisschen ein Erschrecken?
Ich nenne das ja 7.0. Ja? Und mich beschäftigt das wahrscheinlich mehr, als man denkt. Und komischerweise, wenn der Tag dann vorbei ist, ist alles wie immer. Es ist einfach das Bewusstsein der Endlichkeit. Das muss es sein. Was anderes ist das nicht.
Also wenn ich so zuhöre, bei allem, was Sie machen an Projekten, aber das Theater am Rand, das ist noch mehr als ein Baby. Das ist ja, das ist so ein Kind, dem Sie ständig über den Kopf streichen und sagen, komm, ich habe dir Flügel gegeben, jetzt flieg selber, aber doch, ich helfe nochmal. Das ist ja so eine Inbrunst, beeindruckend.
Wenn Sie es sehen würden, würden Sie auch verstehen, warum man, da steht einfach eine Kirche, eine sonderbare Kirche in der Landschaft. Also wahrscheinlich hätte man da früher wirklich eine Kirche gebaut. Und da steht jetzt so ein komisches Holzgebilde mit so einem metallenen Turm, der so einen Drachenkamm hat. Manche sagen, das ist ja wie ein Pueblo und andere sagen das. Es gibt es einfach nicht nochmal so. Das ist einzigartig. Und dann hängt man dran und dann will man, dass das Ding auch nach mir weiter existiert. Und da sind wir jetzt einfach richtig auf dem Weg. So.
Das heißt also, da denkt man dann doch schon weiter mit jungen 70. Was wird dann sein? Was gebe ich dann weiter?
Na, ich möchte gerne, dass eine junge Künstlertruppe, die meinetwegen auch selbstbestimmte Inszenierungen machen, die einfach bei uns hängen bleiben und sagen, okay, wir sind bereit, in dieser Einöde ins abgelegene Oderbruch zu kommen und dort zu leben und zu arbeiten und dieses Theater weiterzuführen. Das ist ein großer Traum von mir.
Jetzt müssen wir die Frage mal stellen, ist das wirklich so, dass der beste Freund fast jeden Tag angerufen wird? Ich dachte, das wäre eine Zeitungsente, oder ist dem so?
Nee, das ist ein uralt Freund von mir, den ich am Mecklenburgischen Staatstheater kennengelernt habe, noch als Schauspielstudent, und der hat damals alle großen Rollen, den ersten Faust in der berühmten Faustaufführung von Christoph Schroth. Ich habe zum ersten Mal im Leben verstanden, was überhaupt Goethe mit diesem Faust wollte. Und seitdem sind wir sehr eng befreundet, haben uns in allen Phasen unseres Lebens begleitet, konnten uns alles erzählen, und wir telefonieren nicht täglich miteinander, aber ich sage mal, wenn ich vom Drehen komme und Muße habe, dann rufe ich ihn an, oder er ruft mich an und ich rufe dann zurück. Und dann, das machen eigentlich nur Frauen, habe ich gehört, ne? Aber wir machen das einfach.
Ist dieser Job auch schwierig, was Freundschaften angeht oder Freundschaften zu pflegen, weil ja doch viel, viel Arbeit, viel, viel Unstetes auch mit dabei ist?
Das ist vielleicht eine Schwäche von mir, dass ich bestimmte Freundschaften wirklich nicht gepflegt habe. Aber in der Schauspielreise ist es so, dass man in kurzer Zeit ganz intensiv miteinander zu tun hat. Und dann entstehen einfach solche Gemeinschaften. Und wenn man sich dann aber aus den Augen verliert, ist es meistens auch vorbei. Aber wann immer ich irgendwie einen Schauspieler treffe, mit dem ich vor 20 Jahren zu tun hatte und intensiv, dann nimmt man sich in den Arm und man ist nicht beleidigt, dass man sich aus den Augen verloren hat.
Was kann Kunst? Eine große Frage, großer Satz. Kann man das überhaupt so beantworten?
Kunst kann vielleicht so ein bisschen irgendwie, kann ein bisschen anhalten, kann ein bisschen die Zeit anhalten, und irgendwas dringt ins Gehirn oder ins Herz, was man vielleicht vorher so noch nie gedacht hat oder einen Gedanken hatte. Ich weiß zum Beispiel, dass der den Vorspruch vom grünen Akkordeon, da hat Annie Proulx einen Ausspruch, ich glaube, von einem Spanier geschrieben, da steht, Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg bahnt sich im Gehen. Und das finde ich total interessant, dass man sich eben, klar, man nimmt sich, manchmal nimmt man sich Sachen vor, aber eigentlich ist es am besten, wenn man sie sich nicht vornimmt und das Leben schickt einen dann hinein. Und das macht manchmal das Unterbewusstsein. Und das ist bei mir einfach diese Strecke des Selbstbestimmten, immer neben dem Hauptberuf auf der Bühne des Stadttheaters, immer Zeug machen, die irgendwie so daneben liegen. Und das hat sich dann im Theater am Rand praktisch vergegenständlicht. Das war dann gewissermaßen die Summe unseres Lebens irgendwie, ja.
Ich hätte ja noch eine Idee, was den Dr. Heilmann angeht. Wie wäre es denn mit Gesundheitsminister zum Beispiel, dass er berufen wird? Dass er
ja, ich glaube, das ist den interessiert das nicht. Den interessiert auch keine Hierarchie. Der ist ja eigentlich, der war ja Klinikleiter, der ist jetzt Oberarzt zurückgestuft auf schreckliche Weise, aber weil er seinen Beruf ausüben will. Deshalb hat er ein Medikament ausprobiert, das eigentlich nicht zugelassen war, aber er hat damit dem Kind das Leben gerettet. So. Und normalerweise geht man von so einer Klinik weg. Das macht Heilmann nicht. Der will operieren, der will seinen Beruf ausüben. Der will nicht Minister werden.
Ist die Sachsenklinik mehr Pflicht und das Theater am Rand zum Beispiel dann die großartige Kühe? Kann man das eine überhaupt vom anderen trennen?
Das eine, der Job, den ich gerne mache, der schafft die Grundlage, dass man sich sowas Absurdes wie ein Theater in einem Dorf mit 19 Einwohnern leisten kann. So, und das Theater schafft die Möglichkeit, dass ich dann wieder Montag früh mit Energie versehen in diese doch manchmal auch ätzende Dreharbeit gehen kann. Und in der Mitte der Woche beginnt man sich zu freuen, dass man am Wochenende wieder auf die Bühne kann und losrocken oder das macht oder das macht oder das macht. Es befruchtet sich gegenseitig, aber es sind zwei schön voneinander getrennte Bereiche. Und das ist vielleicht eher das Geheimnis. Ich habe in den ersten Jahren, habe ich immer gedacht, ich bin ein Schauspieler. Ich konnte nicht denken, ich bin ein Künstler. Und ich kann das erst seit 10 Jahren, kann ich sagen, okay, nach den ganzen Erfahrungen, die ich auch im Theater gemacht habe und was wir da auf die Bühne gehuckt haben, okay, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen ein Künstler.
Ist da auch Hochachtung mit dabei, was Künstler sein, Künstlerfähigkeit angeht? Das ist ja gar nicht negativ.
Ich finde es immer ganz gut, weil Sie haben auch vorhin ein paar Mal gesagt, der berühmte Schauspieler, ich bin bekannt, berühmt sind andere.
Mein Name ist Leif Tennemann und danke nochmal, lieber Thomas Rühmann, toi toi toi, alles Gute. Und für alle, die jetzt noch neugieriger sind, besuchen Sie doch ein Konzert. Schauen Sie in das Theater am Rand, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich sage danke, lieber Thomas Rühmann.
Ich sage auch danke.
ARD